Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Podcast Fayo Health Up Your Life. Wir sind nämlich Dr. Petra Obracht, Samira Knott und ich bin Mira Flatt und wir ergänzen uns inhaltlich zu einem ganzheitlichen Lifestyle und wir haben uns nämlich gedacht, dass wir heute mal das spannende Thema einer Erkrankung besprechen wollen. Spezialistin dafür ist die liebe Petra in unserer Runde, denn sie hat ganz, ganz viel Erfahrung im Bereich Ernährung als Medizin, ganz, ganz viel schon gesehen und erlebt in der Praxis. Und deswegen wollen wir das mal nutzen, dass die liebe Petra auch heute uns mit ihrem Expertenwissen vielleicht ein wenig genauer erklären kann, was eigentlich hinter dieser Erkrankung so steckt, ab wann man eigentlich von so einer Zöliakie sprechen kann, was das ist und warum ganz viele Menschen denken, dass das was mit Glutenintoleranz zu tun hat. Ab wann muss man denn wirklich auf Weizen verzichten oder wo grenzt man das ab? Ab wann ist das krank und ab wann ist das eigentlich total unnötig, darauf zu verzichten? All diese Fragen, die haben uns auch von euch erreicht. Ihr habt schon sehr, sehr viel aktiv Fragen gestellt auf unserem Instagram-Kanal fayo_official. Und das freut uns total. Deswegen gehen wir in dieser Folge einfach mal darauf ein. Herzlich willkommen, liebe Samira und liebe Petra. Schön, dass wir zusammensitzen.
Hallo, vielen Dank.
Hallo, ja, ihr schön. Auch da draußen, die ihr jetzt zuhört und ihr zwei natürlich sowieso. Mhm. Hallo.
Habe ich jetzt schon zu viel erzählt im Intro? Könnt ihr das so bestätigen? Weil du hast mich mit ganz großen Augen eben angeschaut, liebe Petra. Zöliakie?
Ist ein ganz furchtbares Krankheitsbild. Das ist mir das erste Mal begegnet. Also ich bin ja jetzt schon seit, ich kann es kaum glauben, aber glaube 36 oder 37 Jahre niedergelassen. Und das erste Mal habe ich das vor, ich glaube, 35 Jahren gesehen. Also ich habe es nicht oft gesehen, ein Vollbild der Zöliakie. Es war ein Patient, dem ging es ganz, ganz lange nicht gut. Der hat unheimlich abgenommen. Und bis wir überhaupt auf die Diagnose dieser Zöliakie gekommen sind, hat es eine Weile gedauert. Und es bedarf heute und damals auch unbedingt einer Untersuchung, einer Magenspiegelung und Darmspiegelung, weil, also Magenspiegelung eigentlich weniger, aber Dünndarmspiegelung, weil sich dort nämlich dieses Krankheitsbild tatsächlich abspielt. Und zwar in dem Moment, in dem wir, also der Betroffene kleinste Spuren von Gluten, das ein bestimmtes Eiweiß zu sich nimmt, passiert eine ganz schlimme allergische Reaktion im Dünndarm und man sieht dann auch, wenn man in den Darm reinschaut, dass normalerweise hat es da ganz viele Zotten im Dünndarm. Das ist wichtig, damit die ganzen Nahrungsbestandteile, die eben auseinandergenommen sind, durch Enzyme eben in dem oberen, besonders im oberen Abschnitt des Dünndarms, dass sie dann auch ins Blutinnere gelangen können. Und es ist wie so, als wäre ein Rasen, stellt euch einen Rasen vor, der wäre völlig platt gemacht, also völlig abrasiert, da wäre kein Rasen mehr da. Und so sieht es aus. Und diese Menschen dürfen überhaupt kein bisschen an Gluten bekommen, weil die sonst sich richtig, richtig krank fühlen, weil dann kann der Dünndarm keine Nahrung mehr aufnehmen und die verhungern quasi. Und in dem Moment, wo dieses Allergen gemieden wird, also Gluten, wo Gluten gemieden wird, kann sich diese Darmschleimhaut auch wieder erholen und der Mensch kann recht normal leben und kann auch, wenn er dann sehr aufmerksam ist, auch ein ganz normales Durchschnittsalter erreichen. Das ist dieses furchtbare Krankheitsbild. Also ich selbst habe wirklich ganz wenige gesehen, obwohl ich jetzt schon so lange arbeite. Aber irgendwann kam ja dann so dieses Wort Glutenunverträglichkeit auf. Und jeder hat irgendwie plötzlich eine Glutenunverträglichkeit gehabt. Und jeder hat dann auch behauptet, wenn er Gluten weggelassen hat, es geht ihm viel, viel besser. Nur mit ganz merkwürdigen Sachen. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass am Anfang relativ viele Patienten gekommen sind und gesagt haben, ja, wenn ich Weizen weglasse, dann geht's mir super gut. Also, aber dafür vertrage ich Dinkel unglaublich. Und da musste ich erst nochmal genau nachgucken, weil ich gedacht habe, irgendwie stimmt doch da was nicht. Und da war es auch so. Dinkel hat nämlich teilweise sogar noch mehr Gluten als Weizen. Also damit kann es eigentlich gar nichts zu tun haben.
Okay.
Und so schleicht sich das noch alles irgendwie in den Köpfen herum, diese Zusammenhänge. Und ich glaube aber, da sind viele irgendwie ein bisschen auf dem Holzweg.
Okay, bevor wir vielleicht zu der Auflösung des Ganzen kommen, sortieren wir noch mal ein bisschen, was wirklich jetzt da der Bestandteil ist. Also wir haben Gluten im Weizen und auch in anderen Getreidesorten wie Dinkel, Roggen, was gibt's noch?
Hafer ist eigentlich von Natur aus glutenfrei, aber
ja, es gibt auch welche, da ist auch Hafer. Aber da gibt es eine andere glutenähnliche Zusammensetzung. Gluten ist im Übrigen das Klebereiweiß.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Was ist das eigentlich? Warum ist es da?
Genau. Ist diese Backeigenschaft, beziehungsweise das hält es zusammen. Ich weiß nicht, also ich habe als Kind Weizen mir ein paar Ähren vom Feld geholt und habe dann das Korn rausgeholt und habe mir daraus einen Kaugummi gemacht. Das fand ich immer ganz spannend. Konntest du ewig lang drauf rumkauen.
Das könnte ein neues Start-up werden.
Könnte ein neuer, ja vielleicht, why not, ja.
Glutengum.
Vor allen Dingen, es hat dann immer süßer geschmeckt, was ja auch ganz klar ist, weil Getreide besteht ja aus Kohlenhydrate und wenn du lang darauf rumbeißt, dann wird es immer süßer und das fand ich immer ganz spannend und deswegen fand ich das toll im Sommer dann immer, mir diese Ähren zu holen und dann ein Weizenkaugummi mir daraus herzustellen.
Spannend. Ich glaube, die meisten Kinder wissen gar nicht, wo kommt der Weizen überhaupt her.
Ja, der fällt vom Himmel oder irgendwo. Ja, stimmt, hast du recht. Ja.
Wo auch ganz viel Weizen/Gluten drin ist, ist, glaube ich, Seitan-Produkte.
Das besteht aus Gluten.
Genau.
Seitan ist pures Gluten.
Pures. Okay, Gluten.
Und das finde ich auch ganz spannend. Ganz viele Leute vertragen Seitan irgendwie super easy, ja. Und nur weil sie nicht wissen, dass Seitan eigentlich das Klebereiweiß Gluten ist, deswegen haben die da überhaupt keine Verbindung. Das waren also Sachen, die ich mich immer gefragt habe, sehr, sehr merkwürdig. Aber die Menschen, wenn sie sich mal eingeschworen haben auf sowas, dann lassen die sich auch nicht abbringen. Die sagen, ah, mir geht's jetzt besser, ich lasse
das Darmhirn.
Das Darmhirn vielleicht. Ich lasse es jetzt weg, mir geht's besser und es hat damit was zu tun und fertig, okay. Aber ich weiß noch, als es alles so hochkam, ich habe gesagt, es erinnert mich so an diese Candida-Infektion. Als ich angefangen hatte, hat jeder eine Hefepilzinfektion gehabt. Jeder. Mittlerweile ist es auch wieder vorbei und es ebbt auch die Glutenunverträglichkeit ab. Mhm. Habt ihr das schon festgestellt so, dass es nicht mehr dieses Thema.
Ja,
so
ich finde es immer noch, also wir müssen noch mal ein bisschen differenzieren, weil mir ist es schon wichtig, dass wir als Ergebnis schon auch mal ganz klar sagen, dass Zöliakie nicht eine Glutenunverträglichkeit ist, sondern
das ist die Krankheit.
Genau, dass es einfach wirklich ganz ernst zu nehmen oder ganz ernstzunehmend ist. Und ich habe jetzt sehr oft leider auch schon ganz viele Menschen gesehen, gehört, beobachtet in diversen Restaurants, die tatsächlich behaupten, sie hätten Zöliakie, weil sie einen Blähbauch und Darmbeschwerden, Durchfall und so weiter bekommen, wenn sie Weizen essen. Und da war es mir einfach auch super wichtig, vor allem für die Betroffenen, die einfach komplett darunter leiden, das auch mal so ein bisschen ins rechte Licht zu rutschen.
Diese Menschen sind krank, sobald sie Gluten essen. Richtig krank. Die haben dann wirkliche Durchfälle. Und zwar ständig. Die haben Bauchschmerzen ständig. Sie nehmen an Gewicht ab. Und das ständig. Also das sind auch so diese typischen Zeichen, wo man dann absolut hellhörig werden muss und dann sofort eigentlich zu einem Gastroenterologen, also Magen-Darm-Spezialist schicken, der dann auch eine Biopsie machen sollte. Und das macht auch im Übrigen nur dann Sinn, wenn das mitten im Geschehen ist, also wenn die Leute dann beispielsweise, und das ist immer so diese Krux, wenn die dann wirklich kein Gluten mehr essen, wird ja wieder alles normal und dann findet man auch bei so einer Untersuchung dann nichts mehr, ja. Die haben dann keine Zöliakie, obwohl sie eine haben. Also man muss es wirklich, wenn die Symptome da sind, untersuchen lassen und dann kann man das auch sehen.
Da gibt es doch bestimmt auch eine ganz, ganz große Dunkelziffer drüber. Ich habe beispielsweise eine Freundin, die hatte gar nicht diese starken Symptome. Sie hat sich nur einfach, also sie hat immer gemerkt, da stimmt was nicht und das kam, glaube ich, einfach schleichend, dass sie sich auf einmal aus dem Nichts richtig wirklich wie niedergeschlagen gefühlt hat. Ihr ging es, sie hat quasi wie so einen kleinen Zusammenbruch. Und dann ist sie wirklich von Arzt zu Arzt, weil sie nicht diese starken Symptome jetzt hatte. Also es kann ja manchmal auch vielleicht etwas sein, was einfach über Jahre in so Mikrodosen immer mal wieder entzündet oder die, wo die Darmzotten, weiß ich nicht genau, wie das geht. Gibt es da auch noch andere Indizien für, zum Beispiel im Blutbild, dass man über eine bestimmte Mangel?
Naja, man kann Antikörper nachweisen, auch okay. im Blut, ja. Und die müssen dann schon recht hoch sein. Man kann es auch im Stuhl nachweisen. Also wichtig ist immer die Symptomatik, die steht an allererster Stelle. Dann natürlich die Diagnostik, das heißt also man macht eine endoskopische Untersuchung, man schaut hinein und verifiziert das und dann gibt es auch noch Laboruntersuchungen. Also wenn man zum Beispiel denkt, man hat eine Glutenunverträglichkeit, die es ja auch gibt. Das ist schon so, dass Leute, wenn sie viel Gluten zu sich nehmen, Bauchschmerzen bekommen davon und Unwohlsein, können die auch veränderte Werte haben. Aber eigentlich, wenn man die hohen Anteile an Antikörper hat, im Blut, dann spricht es in der Regel schon für eine Zöliakie. Und eine Zöliakie ist einfach eine heftigste Erkrankung. Deine Freundin, hatte die jetzt nur eine Zöliakie oder nicht?
Ja, und es kam wohl raus, dass sie einen sehr, sehr krassen Eisenmangel hatte über Jahre hinweg und sogar wirklich so drastisch, dass, glaube ich, ihr damit geholfen war, dass wirklich ein Arzt dann gesagt hat, es sei ein Anzeichen dafür und hat daraufhin dann erst die ganzen Spiegelungen veranlasst, weil vorher gar kein Verdacht war, weil eben die Symptomatik nicht so stark war, dass man jetzt schon den Verdacht gehabt hat. Und ich glaube, ihr geht's auch total gut, seitdem sie das einfach jetzt konsequent weglässt. Nur das ist schon auch echt eine harte Umstellung, weil man darf ja noch nicht mal Spuren von Gluten zu sich nehmen. Das heißt, Restaurantbesuche, also wenn wirklich Gastronomen nicht darauf ausgerichtet sind, da darf eigentlich in der Küche ja auch nicht ein anderes Produkt verarbeitet worden sein. Und habe das eben so am Rande so ein bisschen mitbekommen, wie heftig das eigentlich ist, weil ja, das ist dann doch noch nicht so verbreitet und es ist halt auch was anderes als, ich lasse jetzt mal nur Weizen weg.
Naja, so wenig nicht verbreitet. Ich glaube, es gibt schon, wie sieht es denn aus von der Bevölkerung? Ich weiß es jetzt nicht genau, ich will auch nichts Falsches sagen. Also so ganz so selten ist es nicht mit einer richtigen Zöliakie. Mhm. Ganz so selten
ist es auch nicht.
Also ich denke zum Beispiel auch an die Menschen, die eine Erdnussallergie haben. Für die ist es ja auch grausam, ja. Also die haben andere Auswirkungen. Vielleicht eher direkt im Bereich dann der Schleimhäute und auch der Atemnot, aber die können durchaus auch im Schleimhautbereich des Magen-Darm-Traktes reagieren. Also da gibt es einfach noch anderes, also auch noch andere Dinge, auf die man so heftig auch reagieren kann, wenn man halt so eine allergische Reaktion hat, ne?
Wenn man jetzt zum Beispiel allergisch auf Gluten reagiert und das auch das Blutbild zeigt, man hat eine Glutenunverträglichkeit, kann das irgendwann zu einer Zöliakie werden? Oder sind es eigentlich zwei Paar Schuhe? Also
ehrlich gesagt kann ich das nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Forschungslage da ist. Das ist im Moment, also dadurch, dass dieses Thema so hochgehypt wurde, ich finde es ganz schwer, weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten. Es gibt ja eine Glutenunverträglichkeit, es gibt eine Gluten-Hypersensitivität, es gibt die Zöliakie, es gibt auch ganz viele Begrifflichkeiten, die finde selbst ich als Medizinerin ganz schön schwierig und auch verwirrend. Also von daher kann ich dazu, also ich weiß es nicht, ob sich das dann ausweiten kann, wobei es ist ja schon so, dass man immer mehrmals Kontakt zu was haben muss, bevor so eine allergische Reaktion tatsächlich dann kommt. Also in der Regel 1 bis 2 Mal kann es langen, dass man Kontakt hat und dann kriegt man so eine allergische Reaktion. Aber vielleicht ist es da auch anders, dass man immer wieder so kleine Reaktionen hat und dass man irgendwann dieses ausgeprägte Vollbild hat. Das weiß ich nicht. Das kann sein, okay. Aber
das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie angeboren oder Kann man das irgendwie oder
scheint eher erworben zu sein.
Okay, ja.
Okay, spannend. Wie bringt man jetzt quasi Weizen oder auch diese Weizenwampe und diesen schlechten Ruf des Weizens mit einer Glutenunverträglichkeit zusammen?
Also Weizenwampe hat ja eher was damit zu tun, dass man sagt, dass Kohlenhydrate insgesamt schlecht sind oder Brot schlecht sind. Da stehe ich ja völlig auf einer anderen Seite, weil ich denke, das ist ziemlicher Unfug, der da erzählt wird und den die Leute auch leider gerne abgekauft haben, weil tatsächlich, wenn man Kohlenhydrate für eine Weile meidet, nimmt man super schön ab und das ist ja immer so eine Sache, dass man dann gut drauf ist und sich dann besser fühlt und sowas. Aber also diese Weizenwampe, dieses Buch hat eher damit was zu tun. Mhm. Ansonsten das Thema mit überhaupt, wolltest du jetzt aufs Brot raus oder generell mit Gluten,
genau.
Was wolltest du? Also Gluten ist nun mal dieses Klebereiweiß und wir sind auch eigentlich, wir können damit relativ gut umgehen, weil wir daran gewöhnt sind. Was man allerdings, was ich immer gedacht habe, ist, dass es, glaube ich, nicht dieses Gluten ist.
Mhm.
Ich habe gedacht, das ist bestimmt irgendwas anderes, was man nur vermischt oder weil man von diesem anderen nichts weiß und siehe hin, es ist tatsächlich so, dass man im Moment eigentlich davon ausgeht, dass diese Gluten-Sensitivität oder diese Weizensensitivität es vielleicht nicht aufgrund des Glutens gibt, sondern aufgrund eines anderen Enzyms. Und zwar ist es das Amylase-Trypsin-Inhibitor. So heißt es. ATI, habt ihr vielleicht schon mal gehört?
Das der ATI, ich kenne nur den ATU.
Nein, das ist aber GTI. Das ist das ATI, also was wahrscheinlich jetzt immer häufiger irgendwie in Vordergrund tritt. Das ist ein Enzym, das die Amylase hemmt. Amylase wiederum ist ein Enzym, das die Kohlenhydrate vom Getreide aufspaltet. Und wenn wir, also Inhibitor, das I steht für Inhibitor, das ist der Hemmer. Also dieses Amylase-Trypsin-Inhibitor-Enzym, das ist tatsächlich ein Hemmer des Abbaus der Kohlenhydrate im Getreide. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Nee.
Zu schwer.
Ja, doch, das hemmt den Abbau der Kohlenhydrate.
Ganz genau. Das heißt, also die Kohlenhydrate kommen.
Aber im Getreide oder auch, also was ist da mit Pseudogetreide?
Da ist es nicht drin.
Ah, okay.
Das kommt jetzt gleich.
Okay.
Ja.
Okay.
Und zwar dieses ATI ist tatsächlich nur im Getreide mit Gluten, wo auch Gluten enthalten ist. Wahrscheinlich hauptsächlich im Weizen. Es ist zwar auch im Dinkel, es ist auch im Roggen, es ist im
das
Emmer.
Das denke ich mir eigentlich, man sagt doch immer, lieber Dinkel, lieber Roggen, lieber Vollkorn. Aber wenn da ja mehr Gluten ist oder auch mehr ATI,
genau.
Dann ist das ja nicht so gut.
Genau, und es kann sein, dass es im Weizen mehr davon gibt, aber da ist die Forschung noch nicht am Ende, weil die fangen da auch erst relativ früh damit an. Und es kann sein, dass diese Unverträglichkeiten, die man verspürt, wenn man Weizen isst, aufgrund dieses Enzyms auftritt.
Okay.
Und das ist natürlich auch super gut verständlich, weil wenn der Abbau von Kohlenhydraten gehemmt wird, kommt ein unverdautes Kohlenhydrat in den Verdauungstrakt, also Dünndarm, Dickdarm. Und wenn dort was nicht vorverdaut ist, dann
kommt es zu Problemen.
Dann kommt es zu Bauchweh, zu bauchartigen, also zu krampfartigen Bauchschmerzen, zu Koliken, zu Blähbauch. Und das ist natürlich auch anstrengend und macht müde. Es ist wahrscheinlich eher dieses ATI als das Gluten.
Ja, jetzt ist es aber auch so, dass ich mal die Theorie gehört habe oder warum Weizen so ja in so einen schlechten Ruf gekommen ist oder auch als ungesund oder ungesünder gilt als jetzt Dinkel beispielsweise oder Roggen. Das sieht man ja auch immer schön beim Bäcker, ne? Ist meistens ja auch das günstigste Produkt, so ein helles, so ein ganz normales Weizenbrötchen. Und jetzt ist es ja so, dass natürlich auch das Backhandwerk, wie es ursprünglich auch immer war, ja auch bestimmte Ruhezeiten hatte und der Teig wieder hergestellt wurde. Das waren dann bestimmte Weizensorten, die aber durch die Nachfrage der Menschen ja immer mehr gestiegen ist und man hat auf einmal jeden Tag Brötchen und Brot und ja immer gegessen, sodass man da auch andere Weizensorten gezüchtet hat, die auch vielleicht irgendwie nicht mehr so richtig ja ursprünglich waren. Und das war so eine Theorie, die ich gehört habe, dass man einfach vom Weizen so viele neue Sorten kreiert hat, dass die Menschen diese neuen Sorten gar nicht mehr so gut vertragen und dass es vielleicht auch darum geht um Menge, also dass man einfach viel zu viel davon isst, weil fast überall sind Weizenspuren drinne, weil es eben sehr günstig ist. Mhm. Und ja, was hältst du davon?
Also du hast eben zwei Sachen angesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja, ist
einmal
mir aufgefallen.
Das helle, die hellen Brötchen von Weizen.
Mhm.
Also das handeln wir am besten gerade mal ab.
Mhm.
Das ist ein Weizen, der einen ganz hohen Ausmahlungsgrad hat. Der hat, glaube ich, 450 oder 600. Nee, 450 ist dieses ganz helle Weizen. Da ist nichts mehr drin. Da ist wirklich nichts mehr an Mineralien drin oder wirklich kaum, nur noch Spuren an irgendwelchen Dingen, die für uns auch gut tun für den Darm. Da sind keine Ballaststoffe, überhaupt nichts mehr drin. Das ist dieses helle Auszugsmehl, aus dem Weißbrot und Brötchen gemacht wird. Das Ganze fing an irgendwann im 1870 oder 1850 auf der Berliner Weltausstellung, wo nämlich die erste automatische Getreidemühle vorgestellt wurde. Und da wurde dann Spreu vom Weizen getrennt. Also das kommt auch irgendwie ein witziger Spruch daher. Und da hat man dann das Weißbrot eigentlich neu erfunden. Und das konnten sich damals die Leute nur leisten, die reich waren. Und das war eigentlich der Anfang.
Okay. Die Wohlstandswampe.
Genau. Da fing es eigentlich schon an. Und dass die Leute, die weniger Geld haben, die haben dann eher genau das genommen, was eben übrig geblieben ist. Und die hatten dadurch ganz viel Ballaststoff. Und das war für die natürlich super toll, weil es viel gesünder war. Das ist ganz spannend. Aber dieser Beigeschmack von wegen edles weißes Brötchen oder das Baguette, das ist, ich meine, das kursiert auch noch in unseren Bäuchen, in unseren Köpfen rum. Also so ein französisches Baguette ist schon was Feines, wenn ich daran denke. Aber es ist keineswegs gesund. Also das ist die eine Geschichte. Es gibt aber auch noch, das nächste ist, es gibt Weizen und Weizen. Es gibt biologisch kontrolliert angebauter Weizen. Das ist ein Weizen, der ist Weizen, aber ist trotzdem jetzt kein veränderter Weizen. Da gab es nämlich nochmal 1975, glaube ich, hat ein Wissenschaftler versucht, Weizen so zu züchten, dass Weizen mehr Ähren hat, damit nämlich der Welthunger damit abgeschafft wird.
Und
diesen Weizen, nannte man deswegen auch Mexiko-Weizen, ja. Und das war dann einfach so, dass da in diesem Weizen natürlich, das ist eine Zuchtsorte und an die sind wir gar nicht angepasst. Und es kann sein, dass in diesem Weizen wesentlich mehr von diesen ATIs drin ist, ja. Aber auch von diesem Gluten. Wobei, ganz sicher bin ich mir da noch nicht, weil ich habe da jetzt noch keine Forschungsarbeit drüber gesehen. Vielleicht kommt es noch, aber weiß ich nicht. Aber damals wollte man mit diesem Weizen, der mehr Ertrag hat, einfach dem Welthunger entgegentreten. Dass man damit aber vielleicht mehr Probleme geschaffen hat durch diese Unverträglichkeiten, durch dieses ATI, vielleicht auch durch den höheren Anteil von Gluten, weil wir auch nicht angepasst sind daran. Ja, mag auch sein. Ja.
Spannend, okay. Wenn man jetzt das Gefühl hat für sich, man reagiert auf Weizen, oder
auf welchen Weizen?
Ja,
also ach so, das nächste. Ja, Mira hatte noch das dritte gehabt. Genau.
Drei.
Die Backeigenschaften beziehungsweise die Art, wie man Brot herstellt.
Das war nämlich
das
so. Das habe ich nämlich auch so an mir selbst festgestellt, weil ich vertrage eigentlich alles ganz gut, also in Maßen natürlich. Ich merke schon, dass es einen Unterschied macht, wie ich auch Brot oder Getreide kaue. Das macht bei mir einen sehr, sehr großen Unterschied einfach. Auch wie ich es vertrage und ob ich danach dann einen Blähbauch habe oder nicht, weil das ist auch irgendwo normal, das ist ja auch die Sprache des Körpers. Deswegen finde ich es gar nicht so unnormal, dass man halt auch mal einen Blähbauch hat. Man kann natürlich schauen, wenn man das immer hat, dass man dann einfach guckt, wo ist die Ursache. Aber eigentlich ist es etwas, was wir schon immer eigentlich alle mal haben, wenn wir nicht ordentlich kauen, nicht bewusst essen, wenn wir zu viel essen. Das kann ja ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Und dann habe ich einfach mal so ein kleines Selbstexperiment gemacht, weil ich das ja immer ganz spannend finde. Habe auch eine Zeit lang komplett auf Gluten verzichtet, einfach weil ich mal schauen wollte, was passiert, weil mache ich auch mal ganz gerne mit oder ja, soll ja auch eine gute Auswirkung auf die Haut haben. Und dann hatte ich da mit Scham gelesen und war da so ganz experimentierfreudig. Und dann habe ich aber festgestellt, wenn ich ein wirklich gutes, zum Beispiel Sauerteigbrot gekauft habe, bei so einem urigen Bäcker, wo ich wusste, okay, ist eine tolle Qualität, das lacht mich an, das ist, da ist auch ein Anteil an Weizen drin, da ist auch Dinkel drin gewesen oder Rogge, aber da war Weizen drin. Das habe ich wesentlich besser vertragen, vom Bauchgefühl her, als ein Brötchen oder gut Toast esse ich jetzt sowieso nicht so gerne, aber es gibt ja auch diese eingefärbten Alibi-Brote, genau, die dann so dunkel aussehen, aber halt irgendwie, genau, die aber halt irgendwie doch einfach nur blähen. Da gibt's ja auch so welche, die haben eine, von außen sehen die immer so schön so braun krustig aus und dann schneidet man sie auf und die sind ganz fluffig weich innen drin. So typische Brote, die auch Kinder total toll finden, weil sie so eine Süße haben und so einfach zum Kauen sind, ne? Braucht man sich ja nicht anstrengen. Und das vertrage ich zum Beispiel gar nicht. Da explodiert mein Bauch. Und und das meine ich eben so damit, dass es auch, glaube ich, darauf ankommt, wie wurde dieser Teig verarbeitet? Ist es so ein Schnellbrot aus so einem Backautomaten? Irgend so eine Mischmaschpampe, die halt aufgebacken wird, wo, was weiß ich, wie viele E-Stoffe, Stabilisatoren etc., auch Gewürze und Salz ohne Ende drin ist? Oder ist es tatsächlich ein Teig, gerade bei Sauerteigbrot ist es ja so, da hat es ja auch eine gewisse Herstellungszeit, ist natürlich auch immer teurer, ja, aber das ruht, da steckt irgendwie was dahinter. Ich glaube,
Das ruht überhaupt nicht. Die schaffen da drin diese
Bakterien.
Die arbeiten wie verrückt, weil deswegen geht der Teig ja auch auf. Aber dafür muss man ihn in Ruhe lassen, damit die arbeiten
und
können.
Und das habe ich mir dann auch so in meinem Kinderkopf so ein bisschen so erklärt, dass der Teig da dann eben schon als Brot dann die Möglichkeit hat, aufzugehen und nicht erst in meinem Bauch.
Genau. Ja. Also der verdaut auch vor. Eigentlich ist es eine Vorverdauung ein Stück weit, ne? Weil durch diese Bakterien werden ja die einzelnen Bestandteile schon wieder etwas einfacher zerlegt und so weiter. Und wir haben dann weniger Verdauungsenergie. Und das können wir noch unterstützen mit unserem eigenen Speichel, der was enthält, das ist jetzt auch spannend, wir hatten es ja vorhin mit der Amylase, Trypsin-Inhibitor, mit dem Hemmer. Unser Speichel enthält Amylase, also genau das, um die Kohlenhydrate, beziehungsweise auch die Eiweiße im Brot aufzuspalten.
Sehr spannend. Ich muss gerade an unsere Lieblingspizzeria in Berlin denken, die den Teig auch 72 Stunden ruhen lassen und seine Sauerteigpizza bei denen.
Genau. Ja. Und dadurch wird es eben auch verträglicher und bekömmlicher. Also gibst du mir da recht, dass meine Beobachtung an mir selbst vielleicht stimmt?
Absolut. Deswegen kann ich euch alle nur einladen, selbst Brot zu backen, einen schönen Sauerteig zu machen, den in den Kühlschrank zu stellen und dann einfach immer daraus ein Brot zaubern oder auch einen Sauerteig-Pizza-Boden, der dann wirklich richtig bekömmlich ist und auch super lecker schmeckt. Und da braucht es dann auch keinen Käse drauf, weil der Teig alleine schon so geschmackvoll ist, dass es einfach wundervoll ist. Ja.
Also wenn jetzt eine Person zu dir in die Praxis kommt und sagt, Frau Dr. Pfad, also Gluten, ganz schwierig, ich will darauf verzichten, weil ich habe das Gefühl, es tut mir nicht gut. Was sagst du dann?
Also wenn Sie meinen, dass es Ihnen gut tut, wenn Sie darauf verzichten, dann können Sie darauf gerne verzichten. Also man braucht kein glutenhaltiges Getreide, aber es ist schon ganz schön schwer. Und es gibt auch nicht unbedingt vielleicht einen Grund dafür. Wir können gucken, ob sie irgendwelche Antikörper haben im Blut oder im Stuhl. Man kann Nahrungsmittelunverträglichkeitstest machen, um zu sehen, ob es vielleicht wirklich eine Reaktion im Verdauungstrakt gibt, wenn sie Gluten essen. Und man kann einfach auch Testphasen machen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, Weizen weglassen. Versuchen Sie doch mal, wie es mit Dinkel aussieht. Wenn es da besser ist, dann kann man das ad acta legen. Wenn es genauso schlimm ist, dann sollte man da weiterhin gucken. Und dann natürlich erkläre ich das auch mit diesem ATI. Und für manche ist auch das so ein bisschen eine Erlösung. Weil wenn man sich da so rein versteift hat, dass man eine Glutenunverträglichkeit hat und nie wieder irgendwie sowas essen darf, das ist nicht so ganz einfach. Deswegen finde ich auch die Menschen, die wirklich eine Zöliakie haben, für die ist es nicht so ganz einfach, so den täglichen Speiseplan irgendwie einzuhalten, weil es ist so viel an glutenhaltigen Stoffen in Lebensmitteln drin. Das darf man einfach nicht vergessen. Deswegen
jetzt ist aber so, dass es natürlich heute in den Regalen boomt an Glutenfreizeichen und gewisse Firmen haben sich ja auch schon darauf spezialisiert, was ja für die Betroffenen total gut ist, weil es gibt jetzt wahrscheinlich viel, viel bessere Alternativen als noch vor 10 Jahren. Mhm. Das ist diesem Trend geschuldet, der insofern ja auch was Positives gebracht hat. Da sollte man aber, glaube ich, auch einfach immer mal so ein bisschen achtsam durchs Regal schlendern. Nicht durchs Regal, sondern durch den Gang. Also durch den Gang. Genau. Und auch einfach mal die Verpackungen rumdrehen, um zu schauen, okay, ist es jetzt wirklich nur ein Ersatzprodukt, was eben auch wieder voller anderer blöder Inhaltsstoffe ist, die das Ganze möglich machen. Ich denke da immer an diese Minus-L-Milch, die ich bis heute noch nicht so genau verstehe. Aber da muss man einfach auch so ein bisschen achtsam sein und so ein bisschen nicht einfach nur blind kaufen. Ah, ist kein Gluten drin, also ist es gleich gesund. Mhm. Also dann auch, obwohl man keine Probleme hat, dann sich da einfach mit den Glutenfreizeichen im Supermarkt zu beschäftigen und ganz wild dann die healthy Einkäufe
sehr teuer, ne? Glutenfreie Produkte kommen noch
viele.
Dazu.
Also, die denken einfach, es ist gesund, also esse ich jetzt glutenfrei. Obwohl
ja, aber du hast vorhin gesagt, dass das was Gutes gewesen wäre, dieser ganze Gluten-Hype.
Ja, genau. Worauf
für die Zöliakie-Betroffenen.
Für die Betroffenen, die jetzt dadurch wirklich die Möglichkeit haben, auch mal einen Keks zu essen, weil da
das
gibt
meinst
es
du, das
auch
ist jetzt
etwas.
Mehr, genau.
Das heißt,
für die Betroffenen ist es bestimmt so, weil die hatten vorher keine Möglichkeit oder kaum Möglichkeit haben.
Alles selbst machen und alles clean und so. Das finde ich ja positiv, die Entwicklung. Genau, und worauf ich hinaus wollte ist, egal ob wir jetzt über Zöliakie sprechen oder über eine Glutenunverträglichkeit, was sind denn die absolut tollsten Alternativen, die du so empfehlen würdest? Also wollen wir vielleicht mal über Pseudogetreide sprechen oder
vorab
was?
Vorab würde ich noch was anderes sagen. Ich würde zum Beispiel sagen, man kann auch Brot herstellen aus gekeimten Getreide und das ist auch wesentlich besser verträglich. Also es kann durchaus Dinkel sein, es kann Roggen sein, es kann Weizen sein. Da kann man es auch versuchen, aber nicht für die Zöliakie-Leute.
Genau.
Da auf keinen Fall.
Da
aber für die,
Fall.
Die glauben das, gibt es wirklich gekeimtes Getreidebrot, das ist durchaus auch eine Möglichkeit, das zu versuchen. Ansonsten kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Pseudogetreide.
Genau, für alle, die auch wirklich Zöliakie haben.
Genau.
Was können die denn eigentlich so essen?
Die können essen. Also es gibt eine Getreidesorte, es ist kein Pseudogetreide, es ist die Hirse.
Mhm.
Ja, das gehört auch noch zu Getreide, aber ist glutenfrei. Und dann kommen die Pseudogetreidesorten, das sind Buchweizen, Amaranth und Quinoa.
Ja.
Damit kann man gut backen und gut arbeiten.
Wie ist bei Haferflocken?
Bei Haferflocken darauf achten, dass es tatsächlich glutenfrei ist, weil wie gesagt, es gibt auch Hafersorten, die enthalten glutenähnliche Bestandteile. Die dann auch nicht. Deswegen gibt es aber Hafersorten glutenfrei.
Ah, ja.
genau. die da nehmen.
Mais
und
ist ja.
Mais ist auch super gut, genau, kannst du auch nehmen, aber es ist halt kein Polenta. Pseudogetreide. Mhm,
genau, stimmt.
Ja, ist kein Pseudogetreide. Dann gibt es noch Teff, ist glaube ich auch glutenfrei. Stimmt,
Teffmehl, ja. Was, genau. Ist, was ist eigentlich Teffmehl?
Das ist auch was eine bestimmte. Teff? Das ist auch eine bestimmte Pseudogetreide-Sorte. Und da kann man, die kann man auch zum Backen nehmen. Man kann
Kastanienmehl. Ganz gut.
Kastanien, Maronencreme.
Kichererbsenmehl.
Mhm. Kichererbsen, das ist aber alles Hülsenfrüchte. Ja, also ja, Maronen stimmt, ja. sind Nüsse, Kichererbsen sind Hülsenfrüchte. Mir fiel eben noch was ein.
Reis.
Wo ist das? Reismehl kannst du auch nehmen. Weiß nicht, fällt mir jetzt wahrscheinlich gleich ein,
Mandelmehl.
Aber es ist jetzt gerade weg.
Hm? Aus
Nüssen? Kannst, klar, du kannst Mehl aus Nüssen nehmen. Ach ja, wegen der Backeigenschaft. Mhm. Flohsamenschalen. Mhm. Das ist richtig gut, da, um eine gute Backeigenschaft herzustellen. Also ihr kennt vielleicht Flohsamenschalen, wenn ihr die in Wasser gebt, wieder so aufquillt und es, von daher ist es gut zum Backen auch zu benutzen. Ja, das war, ist mir noch gerade eingefallen.
Ansonsten, es ist ja unglaublich wichtig, nicht einfach komplett auf Getreide oder Pseudogetreide zu verzichten, aufgrund der gesunden Darmflora. Das hatten wir ja ganz zu Beginn schon mal gesagt, weil es eben so wahnsinnig wichtig ist, dass wir diese Ballaststoffe zu uns nehmen.
Ja, aber auch Nährwerte, oder? Also es gibt ja auch viele Mineralien, wie, ich glaube, hier sagt zum Beispiel viel Magnesium oder
ja, aber ein Amaranth hat Eisen.
Genau, also, so das, also das sind ja auch wirklich gute
B-Vitamine
Sachen in
sind da drin.
Diesen Getreidesorten drin,
ja.
was man jetzt, also es ist ja nicht nur in Gemüse,
aber
sondern auch eben in Getreide.
Vollkorn.
Ja.
ja, das ist ganz wichtig, weil alles, was Auszugsmehl ist, also da, das geht unglaublich, je höher der Auszugsgrad ist, da, umso weniger Inhalt wirklich an gesunden Nährstoffen ist noch enthalten.
Deswegen sagen wir ja auch immer beim Reis, dass man bitte nicht den weißen kaufen soll, sondern den Naturreis, der eben noch etwas von der Schale hat.
Genau, aber den bitte waschen, weil wegen des Arsens und so weiter sollte
aber
man eigentlich dran denken.
Aber Mineralstoffe oder auch.
Ja. Mineralien und Vitamine.
Aber ich finde, also vielleicht nochmal zu betonen, weil du es eben auch gesagt hast, aber nochmal, dass es rauskommt, dass nicht nur, weil ein Glutenunverträglichkeitszeichen, nee, wie sagt man, Antiglutenzeichen, wie auch immer, auf dieser Packung ist, heißt es ja nicht, dass es gleich gesund ist.
Ja.
Genauso wie auch,
vegan
was vegan
auch
ist,
nicht
auch nicht gleich gesund ist. Also
vegan,
dass es sich immer lohnt, nochmal hinten drauf zu schauen, zu gucken, okay, mit was wird das gerade kompensiert und was ist da eigentlich gerade drin und welche Zusatzstoffe, welche E-Stoffe, welche Geschichten.
Sobald da ein E draufsteht, ist es meistens schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas Komisches drin ist. Also sobald da irgendwelche Nummern sind oder Worte, die man noch, also die man weder aussprechen kann, da bin ich dann schon immer so ein bisschen vorsichtig.
Im Prinzip bist du auf der sicheren Seite, wenn du kein Fertigprodukt kaufst.
Genau.
Das ist wirklich relativ einfach und ansonsten kannst du, meine Güte, also ich sehe es ja, also wir tun das ja auch, wir kochen ja und es geht ja eigentlich alles ganz schön schnell. Okay, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen eine Gewohnheit. Meine Güte.
Eine Gewöhnung.
Eine Gewöhnung, genau, das ist es. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist es wirklich ganz, ganz einfach und es geht viel schneller und dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Keine E-Stoffe und es ist gesund und ja.
Und mir ist auch aufgefallen, dass tatsächlich sehr viele meiner Lieblingsgerichte, die ich so im Alltag koche, auch ganz ohne Absicht und nebenbei auch keine Weizen Bestandteile enthalten und sogar für Menschen mit einer Zöliakie geeignet wären, wenn sie denn in einer Küche zubereitet sind, wo auch keine Spuren irgendwie verwendet.
Stimmt, sag mal, in unserem Kochbuch sind da überhaupt, da sind noch gar keine Rezepte mit Weizen drin, oder? Sind,
ja.
Oder fast.
Ich benutze schon oft auch Haferflocken, wo man ja dann eben auch gerade als Zöliakie-Patient oder auch Betroffener schon achten muss.
Dass sie glutenfrei sind, ansonsten kann man
genau,
sie nicht benutzen.
Genau, aber ich koche eben auch, weil gerade wenn man sich pflanzlich vollwertig ernährt, gehören ja ganz, ganz wichtigerweise Linsen auf den Speiseplan, einfach wegen der Proteine. Und eigentlich alle Linsengerichte von Dals bis hin zu Curries haben ja auch die ganz tollen Ballaststoffe, Proteine, die werden dann vielleicht noch mit Reis kombiniert. Aber wenn man da einfach mal so ein bisschen stöbert in seinen Kochbüchern, auch zu Hause, es gibt auch wirklich Gerichte, die sind von Natur aus vegan, die sind von Natur, was heißt von Natur aus, die sind, ohne dass man das jetzt beabsichtigt.
Ohne dass man es labelt und direkt schon so einen Stempel wieder drauf gibt.
Genau, und das, und so, so mit so einem Blick kann man ja auch einfach mal einkaufen gehen und sagen, ich kaufe trotzdem, worauf ich gerade Lust habe, und es, man muss jetzt auch nicht jeden Tag unbedingt das Brot auf dem Tisch haben, und wir sind ja jetzt auch,
ja, das ist der,
das ist sowas Deutsches, ne, so ein Abendbrot oder so.
Genau, Abendbrot, aber auch die Deutschen sind wirklich die, die die meisten Brotsorten haben und die auch, glaube ich, mehr Brot essen als die Franzosen, obwohl
find
das glaubt
auch
man eigentlich
toll.
Gar nicht.
Ich liebe auch Brot.
Brotzeit ist schon was Feines.
Ja, ist ja Butterbrot. Auch, aber man muss es doch nicht, man
veganes
muss es ja nicht jeden Tag dreimal haben, ja? Also wenn man zweimal in der Woche Brot isst oder vielleicht auch
frisch
dreimal.
Vesperteller.
Das langt absolut. Es gibt so viele andere abwechslungsreiche Lebensmittel, die auch aufgrund dessen, dass es andere sind, wieder andere Bestandteile haben, also zu mischen, immer mal abwechseln, das ist einfach sehr, sehr sinnvoll.
Und wenn man eine Variation haben möchte, du hast ja immer schon gesagt, mit gekeimten Samen und Sprossen Brote zu backen, zu peppen. Mir ist in letzter Zeit erst mal aufgefallen, wie vielseitig beispielsweise Buchweizen sein kann, weil man kann Buchweizen natürlich in Form von Keimlingen, also aufziehen selbst. Man kann daraus ein Sprössling werden lassen. Man kann
Sprössling und ihn dann essen.
Und ihn dann essen.
Den Sprössling essen.
Und dann kann man Buchweizen total toll herzhaft verarbeiten, aber auch als Porridge oder auch in Backwaren als etwas Süßes. Dann kann man Buchweizen als Mehl verwenden. Man kann aber auch Buchweizen schroten, beziehungsweise auch sogar als Flocken verarbeiten.
Das ist auch sau lecker, das schmeckt so richtig lecker.
Wisst ihr, wer Buchweizen ganz viel verwendet hat? Habt ihr schon mal was von der Frau Dr. Budwig gehört?
Ich dachte jetzt der Buchinger.
Frau Dr. Buchinger.
Das ist die Frau Buch, Frau Buchinger.
Budwig.
Frau Budwig. Genau, die hat so eine Krebsdiät auch entwickelt und hat als Haupt Pseudogetreide oder Getreideersatz tatsächlich Buchweizen eingesetzt. Und ja, deswegen, weil es ganz, ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe hat. Und deswegen super toll, dass du da jetzt drauf gestoßen bist, weil du kannst es echt herzhaft, du kannst es süß verwenden, du kannst es zum Backen verwenden,
Wenn man einfach mal darüber nachdenkt, weil ich glaube, ganz viele Betroffene, egal ob es jetzt Zöliakie ist oder Weizenunverträglichkeit, wie auch immer, man hat immer schnell das Gefühl, dass man irgendwie auf etwas verzichten muss. Und dieses Gefühl, das dominiert total. Also man sieht überall nur noch Nudeln, Pizza, und man hat auch genau auf das dann nur noch Lust. Und es ist total schwierig, damit umzugehen. Und deswegen, mein Tipp ist einfach so ein bisschen auch den Fokus wieder zu ändern und zu sehen, wie toll eigentlich so ein manches anderes Getreide auch sein kann, was wir vielleicht vorher noch gar nicht so im Speiseplan hatten. Und Buchweizen muss auch nicht langweilig sein, weil ja, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber mit Buchweizen zum Beispiel einen Kuchen gebacken, so wenn man das nicht mit einem anderen Mehl noch mischt, schmeckt es halt einfach nicht. Also das ist so, da gibt es so ein paar Erfahrungswerte, klar, da kann man auch mal irgendwie daneben gegriffen haben und man sagt, nee, Buchweizen schmeckt mir nicht, aber das einfach nochmal in einer anderen Form zu probieren mit dem ganzen anderen Pseudogetreide, und ich glaube, das macht dann auch total Spaß. Also selbst wenn du betroffen bist und es absolut nicht verträgst und sagst, du möchtest es gerne mal ausprobieren, eine Zeit lang das ein bisschen weniger oder bewusster zu konsumieren, greif einfach mal ganz bewusst zu Pseudogetreide, lass nicht einfach nur Kohlenhydrate weg, weil das wäre einfach komplett fatal für deine Darmflora. Also ja, wir brauchen ein gutes Bauchgefühl, wir brauchen da gute Bakterien, und wir müssen auch nicht irgendwie einem Trend folgen, obwohl wir gar keine Symptome haben. Also wenn du keine Symptome hast, gibt es wirklich keinen Grund, warum du jetzt glutenfrei dich ernähren musst.
Ohne dass es eben in ein Extrem fällt.
Ja, das beobachte ich leider schon so ein bisschen. Genau. Ja. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen erschreckend. Deswegen, also, ja.
Gut. Ausprobieren. Ist ganz wichtig, und nicht zurückschrecken, weil du das vielleicht nicht kennst, sondern es macht auch Spaß zu entdecken. Wir haben ja jetzt gerade, also ich habe ja gerade mit Klaus Leitzmann das Buch fertig geschrieben und wir haben über alle Pflanzen geschrieben und über alle Getreidesorten. Und es ist, also mir ist jetzt wieder mal diese Wahnsinnsgröße von Vielfalt aufgefallen, was es da eigentlich alles so Wundervolles gibt. Das ist so viel. Also wir verlieren nicht, wenn wir irgendwas mal nicht vertragen, sondern es gibt so viele Alternativen, die so gut
voll langweilig oder immer nur so dieses weiße Brötchen zu essen.
Stimmt.
Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Wie ist es denn, kann Zöliakie geheilt werden?
So richtig. Für immer?
Ja, oder also geht es weg, dass man wieder Gluten essen kann? Oder
man sagt, nein, ich kann es euch nicht sagen, weil ich denke, wenn Krankheiten kommen, können sie auch wieder gehen. Schulmedizin, herkömmliche Meinung ist nein. Ich selbst habe ja, wie gesagt, so gut wie keine Zöliakie-Patienten noch gesehen nach diesem einen Patienten. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich weiß, dass man bei anderen Autoimmunerkrankungen zum Beispiel auch so etwas sagt, dass es nicht heilbar ist. Aber ich sehr oft erlebt habe, dass Menschen gesund geworden sind. Also ist da eine Heilungsmöglichkeit da. Aber bei Zöliakie kann ich es euch nicht sagen. Also ich würde ehrlich gesagt auch nicht unbedingt dieses Risiko eingehen, weil wenn es den Leuten dann wieder schlecht geht und das wieder eine ganze Weile dauert, bis sie dann wieder einigermaßen stabil geworden sind, finde ich das Risiko eigentlich zu hoch. Und nur wegen Gluten, es gibt so viele Alternativen, also das muss dann einfach nicht sein.
Weil du gerade angesprochen hast, dass es ja auch eine Autoimmunerkrankung ist. Darüber wollen wir das nächste Mal ja auch nochmal sprechen, warum überhaupt Autoimmunerkrankungen bei uns stattfinden und immer mehr werden und was es eigentlich bedeutet, wenn der eigene Körper sich selbst angreift und wo da die Ursachen liegen und vielleicht auch gegebenenfalls Heilungsmöglichkeiten. Also schon mal so als kleines Sneak Peek für dich da draußen, wenn du daran auch interessiert bist, dann schalte wieder ein zum nächsten Mal, wenn dir die Folge heute gefallen hat, du noch Fragen hast zu deiner Symptomatik vielleicht oder dir noch was eingefallen ist, was irgendwie mit Weizen, Getreide, Gluten, Zöliakie oder irgendwas zu tun hat, dann teile es uns gerne mit auf Instagram am besten, da sind wir erreichbar 24 Stunden, fast zumindest, unter fayo_official. Und schreib uns gerne, da gibt's heute wie immer einen Post zu dieser Podcast-Folge. Und ja, wenn du diesen Podcast gerne noch abonnieren möchtest, dann tu das gerne und schenk uns eine kleine Sternebewertung, vielleicht einen Kommentar. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und
ich habe noch einen Tipp für alle Zuhörer, die auf keinen Fall eine Folge verpassen wollen, weil wir haben auch einen Fayo Newsletter. Dafür kannst du dich anmelden auf www.fayo.de und dort findest du auch einen schönen Blog. Also auch hier informieren wir dich über Gesundheitsthemen, über ganz spannende Themen sprechen wir auch dort und auch ein paar Mitmachvideos auf unserem YouTube-Kanal zum Thema Bewegung. All diese Infos und immer wenn es neue Sachen gibt, die schreiben wir in unseren Newsletter rein und da kommt dann einmal in der Woche eine Mail in dein Postfach. Also melde dich am besten direkt an.
Sehr gut.
Ja, finde ich auch. Und das lohnt sich auf jeden Fall.
Das stimmt.
Dann wünschen wir euch einen gesunden Tag, einen munteren und schönen Tag. Und wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen inspirieren für einen gesunden Lifestyle.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe, es war nicht so kompliziert mit diesem ATI-Inhibitor, mit diesem Enzym. Aber ich denke, manchmal braucht man auch ein bisschen Raum für was Neues. Und es wird noch viel kommen diesbezüglich. Ihr könnt es ja auch zweimal hören, wenn ihr wollt, wenn es vielleicht ein bisschen kompliziert war. Danke fürs Dabeisein heute. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Genau, bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.